Kapitel 4, die Verse 18 bis 22. Ruth, Kapitel 4, Vers 18 bis 22. Dies ist das Geschlecht des Perez. Perez zeugte Hezron. Hezron zeugte Ram. Ram zeugte Aminadab. Aminadab zeugte Nachschon. Nachschon zeugte Salmon. Salmon zeugte Boas. Boas zeugte Obed. Obed zeugte Isai. Isai zeugte David. Soweit das Wort Gottes. Mit diesen Worten schließt das Buch Ruth. Und ich bin davon überzeugt, dass auch diese Verse ausdrücklich zur Geschichte Naomis dazugehören. Wenn das der Fall ist, dann lohnt es sich, heute über dieses Geschlechtsregister nachzudenken. Und ich lade euch dazu ein, dass wir das in der Predigt heute gemeinsam tun. Im ersten Schritt schauen wir uns das Geschlechtsregister an für sich an. Dann im zweiten Schritt ziehen wir die Verbindungen zwischen dem Geschlechtsregister und der Geschichte Naomis. Und im dritten Schritt geht es dann um Gottes königlichen Weg mit seiner Gemeinde. Vielen Dank, lieber Co., auch für das wunderbare Lied. Ihr habt die Botschaft schon vorweggenommen. Gott ruft das Volk zu sich aus allen Nationen und er sendet es, geht zu den Verlorenen. Das ist die Botschaft, das war die Botschaft des Liedes und das ist auch die Botschaft dieses Geschlechtsregisters. So schauen wir uns das Geschlechtsregister an für sich an. Ich habe euch einen Zettel verteilt, auf den Bänken liegt er. Immer wieder werde ich in der Predigt darauf hinweisen, dann könnt ihr einen Blick drauf werfen. Das kann eine Unterstützung sein während der Predigt. Das Geschlechtsregister hat insgesamt 10 Glieder, von Perez bis David. Und jedes dieser Glieder wird mit dem gleichen Wort hinzugefügt, nämlich mit dem Verb für zeugen, beziehungsweise man kann es auch übersetzen, machen, dass geboren wird. Außer der kurzen Einführung am Anfang, nämlich die Worte, dies ist das Geschlecht des Perez, gibt es keine Zusätze zu den einzelnen Namen, die aufgezählt werden. Nun, bei Geschlechtsregistern in der Bibel stellt sich die Frage, sind diese vollständig? Also lückenlos? Oder enthalten sie Lücken? Das heißt, dass nicht jedes Glied im Geschlechtsregister aufgezählt ist. Dieser Teil des Geschlechtsregisters von Perez bis David kommt häufiger in der Bibel vor. Ganz wichtige Stellen sind zum Beispiel 1. Chronik 2, Matthäus 1 und auch Lukas 3. Und wenn man diese Texte miteinander vergleicht, dann stellt man einen wichtigen Unterschied fest. Nämlich bringt Lukas in der Linie von Perez bis David 11 Glieder und nicht 10, wie die anderen drei Texte. Lukas führt zwischen Ram und Aminadab noch ein Glied ein, nämlich das Glied Admin. Und diese Beobachtung ist ein deutlicher Hinweis dafür, dass das Geschlechtsregister bei Ruth, wie wir es im Buch Ruth finden, nicht vollständig ist. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass im Buch Ruth ein Fehler vorliegt. Die hebräische Sprache und auch das Familienverständnis des Alten Testaments lässt es zu, dass man auch die Beziehung zwischen dem Großvater und dem Enkel mit dem gleichen Verb, nämlich zeugen, darstellt. Und so kann es sein, dass ein Glied ausgelassen wird, ohne dadurch aber ganz bewusst einen Fehler einzufügen. So wie das Geschlechtsregister im Buch Rut uns überliefert ist, so ist es inspiriertes Wort Gottes. Und es war die Absicht des Verfassers, es in dieses Buch Rut einzufügen. Und wir dürfen es heute erforschen und uns daran freuen. Die Mitte des Geschlechtsregisters liegt zwischen Nachschon und Salmon. Nachschon, er war der Schwager von Aaron, dem ersten hohen Priester im Volk Israel. Und Salmon, von ihm wissen wir, dass er Rahab heiratete. Es war die Frau, die in Jericho überlebte, eine heidnische Frau, und die heiratete Salmon. Zwischen Nachschon und Salmon gibt es also ein ganz einschneidendes Erlebnis. Und das ist der Bundesschluss Gottes mit seinem Volk am Berg Sinai. Dort am Berg Sinai gibt Gott seinem Volk die Tora und offenbart seinem Volk seinen Willen. Der Bundesschluss Gottes markiert die Mitte des Geschlechtsregisters. Es gibt 5 Glieder vor diesem Ereignis und 5 Glieder nach diesem Ereignis. Daran wird deutlich, dass dieses Geschlechtsregister die Mitte des Bundes zeigt, und durch diesen Bund führt Gott sein Volk von der Gefangenschaft zum Heil. Am Geschlechtsregister lässt sich die Geschichte Israels von Peretz bis nach David wunderbar nachvollziehen. Ihr könnt dazu auf eure Tabelle schauen, nämlich in der 3. Spalte. Da findet ihr die Angaben zur Geschichte Israels. Insgesamt läuft die Bewegung im Geschlechtsregister von Kanaan und wieder nach Kanaan. Peretz ist ein Sohn Judas. Er wird in Kanaan geboren, aber im heidnischen Kanaan. Das Land ist Abraham und seine Nachkommen bereits verheißen, aber die Heiden wohnen noch darin. Und Jakob und seine Familie sind Fremdlinge in Kanaan. Nach Peretz gehören 3 Glieder in die Zeit der Gefangenschaft in Ägypten. Das sind Hezron, Ram und Amminadab. Hezron wird noch in Kanaan geboren. Er ist ein Sohn von Peretz. Aber den Großteil seines Lebens hat er sehr wahrscheinlich in Ägypten verbracht. Er ist einer der 70 Seelen, die zusammen mit Jakob nach Ägypten zogen, als die Hungersnot in Kanaan war. Auch Ram und Amminadab leben in der Zeit der Gefangenschaft in Ägypten. Amminadab ist der Schwiegervater von Aaron. Wir können uns also gut vorstellen, dass er den Höhepunkt der Gefangenschaft in Ägypten miterlebt hat. Die Zeit, wo es besonders grausam für die Israeliten in Ägypten wurde. Das 5. Glied im Register ist dann Nachschon. Es ist die Generation der Wüstenwanderung. Gott befreit sein Volk aus Ägypten. Er führt es in die Wüste, durch das Schilfmeer hin zum Berg Sinai. Gott führt sein Volk aus der Gefangenschaft ins verheißene Land. Und auf dieser Wüstenwanderung spielt Nachschon eine ganz wichtige Rolle. Er ist der Fürst Judas. Und so hilft er Mose zum Beispiel bei der Zählung des Volks. In 4. Mose. Und er bringt auch das erste Opfer aus dem Volk, als die Stiftshütte eingeweiht wird. Wir sehen also, dass Nachschon eine ganz wichtige Position hatte im Volk Israel. Doch die Generation Nachschons, sie darf nicht ins verheißene Land gehen. Sie waren ungehorsam. Sie trauten Gott nicht zu, dass er die Macht hatte, sie ins Land zu führen, gegen die übermächtigen Feinde. Und so musste die ganze Generation von Nachschon in der Wüste sterben. Aber sein Sohn Salmon, er kommt ins verheißene Land. Er heiratet Rahab, diese heidnische Frau aus Jericho. Und so wie es vor dem Ereignis am Sinai drei Glieder in der Gefangenschaft Ägyptens gab, so gibt es jetzt auch im verheißenen Land drei Glieder in einer Zeit der Bedrängnis. Und das sind Boas, Obed und Isai. Es ist die Zeit der Richter und die Zeit der Königsherrschaft von Saul. In dieser Zeit lebt Israel zwar im verheißenen Land, aber es wird ständig bedrängt von den Feinden. Immer wieder bekommen die Feinde die Überhand und vertreiben Israel oder bringen sie in die Enge. Erst mit dem König David kommt Israel im verheißenen Land zur Ruhe. Wir sehen auch hier im Aufbau des Geschlechtsregisters den Fokus auf die Mitte. In der Mitte schließt Gott den Bund mit seinem Volk. Und durch diesen Bund führt Gott sein Volk aus der Gefangenschaft ins verheißene Land bis hin zur Ruhe. Das Geschlechtsregister beginnt mit Perez und es endet mit dem König David. Und dazwischen ist der Heilsweg Gottes mit seinem Volk über die Generationen. Und das ist auch der entscheidende Punkt zur Verbindung mit der Geschichte Naomis. Die Geschichte Naomis, sie beginnt mit Elimelech. Und sein Name bedeutet, mein Gott ist König. Naomis Geschichte beginnt also mit einem ganz klaren Statement zum Königtum. Gott ist König. Und die Geschichte von Naomi, sie endet mit Perez. Nämlich sprechen das Volk und die Ältesten den Segen über Boas und sie sagen in Kapitel 4, Vers 12, dein Haus werde wie das Haus des Perez. Das Geschlechtsregister beginnt mit Perez und endet mit einem König. Naomis Geschichte ist gerade umgekehrt. Es beginnt mit einem klaren Bekenntnis zum Königtum und es endet mit Perez. Der Name Elimelech ist ein Bekenntnis. Mein Gott ist König. Aber die Geschichte Naomis, sie dreht dieses Bekenntnis um in eine Frage, nämlich, ist Gott tatsächlich König? Die Geschichte Naomis sah gar nicht danach aus, dass Gott tatsächlich regierte. Und die letzte Antwort im Buch ruht auf diese Frage, die am Anfang gestellt wird, ist das Geschlechtsregister. Und sie lautet, ja, Gott ist König. Gott erwählt in dieser Geschichte einen König und setzt ihn ein. Er regiert über die Geschichte. Nachdem wir uns nun die Glieder des Geschlechtsregisters angeschaut haben, geht es um die kurze Einführung, nämlich um die Worte, dies ist das Geschlecht des Perez. Das Wort für Geschlecht ist Toledot. Und dieses Wort kann je nach Kontext auch mit Geschichte übersetzt werden. Aber vor allem führt uns dieses Wort in das erste Buch der Bibel, nämlich das erste Buch Mose. Das erste Buch Mose ist gegliedert mit diesem Wort. Das Wort funktioniert im ersten Buch Mose wie eine Tür. Es schließt einen Teil der Geschichte und es öffnet den Blick für einen kleinen Teil dessen, was vorher geschehen ist. So zum Beispiel bei Noah. In 1. Mose 10, Vers 1 heißt es, Dies ist das Geschlecht der Söhne Noahs. Und dabei geht es um alle drei Söhne, Sem, Ham und Japhet. Und etwas weiter, in Kapitel 11 heißt es dann, dies ist das Geschlecht Sems. Das heißt, mit diesem Wort wird die Tür von Ham und Japhet geschlossen. Für diese beiden Söhne interessiert sich das erste Buch Mose nicht weiter. Aber es wird der Blick geöffnet für die Geschichte Sems. Es geht weiter mit Sems. Und seine Geschichte wird dann weitererzählt. Und so wird in 1. Mose von Adam bis Jakob immer nur ein Sohn ausgewählt, mit dem die Geschichte dann weitergeht. Der andere Sohn bzw. die anderen Söhne, sie werden abgeschlossen, sie werden zugemacht. Und so entsteht eine Segenslinie von Adam bis Jakob. Bei Jakobs Söhnen, da wird kein Sohn mehr ausgeschieden. Alle 12 Söhne stehen in der Segensverheißung Gottes. Aber die Frage stellt sich, welcher dieser Söhne hat das Erstgeburtsrecht? Welcher der Söhne Jakobs steht an der Spitze des Volkes Israel? Der Erstgeborene, Ruben, fällt weg. Er hat sich zu der Nebenfrau seines Vaters gelegt. Er hat somit das Bett seines Vaters entheiligt. Und auch der zweite und der dritte Sohn, sie fallen weg. Simeon und Levi, sie haben in Sichem unschuldige Männer gemordet. Und so kommt der vierte Sohn Leas, das ist Juda. Wird er die besondere Segenslinie weiterführen? Wenn wir dann am Ende von dem ersten Buch Mose lesen, wie Jakob seinen Sohn Juda segnet, dort sagt er, Juda, du bist's. Dich werden deine Brüder preisen. Es wird das Zepter von Juda nicht weichen, noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis dass der Held komme. Und ihm werden die Völker anhangen. Und genau an diesen Segen knüpft das Geschlechtsregister im Buch Ruth an. Gott hält an seiner Verheißung fest. Die Segenslinie, die in 1. Mose gezeichnet wird, nämlich von Adam bis Jakob, sie geht weiter. Die Geschichte von Ruth wird damit in eine noch viel größere Geschichte hineingestellt. Es geht nicht nur um Ruth und Naomi und ihr Heil. Es geht um das Heil für das ganze Volk Israel. Wie Gott von Perez bis hin zu David das Heil seines Volks im Blick hat. Und letztlich geht es auch um das Heil für die ganze Welt. Wie auch schon Jakob in seinem Segen über Juda gesagt hat, an ihm werden die Völker hängen. Auch wenn es für uns nach Irrwegen aussieht, so ist es doch Gottes Weg, der zum Heil führt. Das Geschlecht des Perez ist alles andere als normal und heil. Und doch kommt Gott zu seinem auserwählten König über diese Linie. Und diese königliche Herrschaft Gottes, sie steht auch über unserem Leben. Gott wird nicht jeden krummen Weg gerade machen. Er kann auch auf den krummen Wegen zu seinem Ziel kommen. Und darauf können wir vertrauen. Seine Verheißung der Erlösung, die wird er in uns vollenden. Er wird dich zur Erlösung führen, wenn du unter seiner Herrschaft bleibst. Und auch deine Geschichte und auch meine Geschichte, sie steht nicht für sich allein. Sie ist nur ein Teil der Erlösung der ganzen Gemeinde Jesu Christi, des Volkes Gottes. Es geht um mehr als um deine und meine Erlösung. Es geht um das Heil für das Volk Gottes, für die Gemeinde Jesu Christi. Und die Geschichte eines jeden, der heute hier ist, wo Gott Erlösung schafft, die fügt sich ein in die Gestaltung der wunderbaren Braut Jesu Christi. Und so kommen wir nun zum zweiten Punkt, nämlich Naomi und das Geschlechtsregister. Wir haben vorhin bereits gesehen, dass das Geschlechtsregister mit der Geschichte im Buch Ruth verbunden ist. Nämlich über den Bogen von Elimelech, mein Gott ist König, bis hin zu Perez, dem Segen, dein Haus werde wie das Haus des Perez. Und diese Tatsache gibt uns den Anlass zu fragen, was hat Naomi mit dem Geschlechtsregister zu tun? Und um diese Frage zu beantworten, müssen wir eine Sache festhalten. Das Geschlechtsregister erzählt die Geschichte des Volkes Israels. Nämlich von der Zeit als Fremdlinge in Kanaan bis zur Zeit der Vollendung und Ruhe im Land Kanaan. Das, was in Israel im Großen geschehen ist, das passiert bei Naomi im Kleinen. Naomi durchlebt die Geschichte Israels in ihrem persönlichen Leben. Die Tatsache, dass nun noch eine heidnische Frau, nämlich Ruth, in diese Geschichte eingebunden ist, macht das Ganze noch viel spannender. Eine jüdische und eine heidnische Frau, sie werden von Gott aus der Bedrängnis zur Ruhe, zur Erlösung geführt. Im Folgenden werden wir nun die Bezüge zwischen Naomi und dem Geschlechtsregister herstellen. Und dabei kann die Tabelle auch wieder eine Unterstützung sein. Über die Zeit Naomis in Kanaan, bevor sie nach Moab zieht, wissen wir wenig. Entscheidend ist die Hungersnot in der Zeit der Richter. Charakteristisch für die Richterzeit sind die Unruhen im verheißenen Land. Das Volk Israel lebt im verheißenen Land, aber es wird bedrängt von den Feinden. Die Hungersnot treibt Elimelech und Naomi mit ihrer Familie letztlich in das heidnische Land nach Moab. Und genau so ist es auch bei Jakob. Die Hungersnot war der Grund, warum er das verheißene Land, warum er Kanaan verlassen hat, um nach Ägypten zu ziehen. Die Hungersnot führte Perez nach Ägypten. Elimelech und Naomi leben als Fremdlinge in Moab. Die Flucht aus Kanaan, sie scheint die Lösung für die Familie zu sein. Sie kann bestehen. Sie ist gerettet vor dem Hungertod. Die Söhne heirateten sogar moabitische Frauen. Doch dann verwandelt sich der Ort, der vor dem Hungertod rettete, in einen lebensfeindlichen Ort. Die Männer sterben. Naomi verliert ihren Mann und ihre Söhne. Auch für die Nachkommen von Perez wird der Überfluss in Ägypten zur Knechtschaft. Die Männer der Israeliten werden versklavt und die neugeborenen Söhne werden getötet. Spätestens Aminadab hat die grausame Sklaverei und den Kindermord in Ägypten miterlebt. Zurück zu Naomi. An dem Tiefpunkt ihres Lebens in Moab hört sie von Gottes Eingreifen in Kanaan. Ihr Gott hat an sein Volk gedacht. Das ist der Ruf Gottes zur Umkehr. Sie macht sich auf den Weg, weg aus dem heidnischen Land, hin zu ihrem Gott. und sie nimmt ihre Schwiegertöchter mit. Und genauso ruft Gott auch sein Volk aus der Knechtschaft in Ägypten. Es heißt dort, er gedachte an sein Volk. Und er ruft sein Volk zu: Kommt zu mir in die Wüste und dient mir. Ich bin der Gott eurer Väter. Gott befreit sein Volk und er führt es durch das Schilfmeer zum Berg Sinai. Und dort schließt er den Bund mit seinem Volk und sagt in 2. Mose 19, Vers 5 und 6. 2. Mose 19, Vers 5 und 6. Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Aus dem Sklavenvolk wird nun ein Gottesvolk. Gott offenbart seinem Volk seinen Willen in der Tora. Und er möchte ihr Gott sein und sie sollen sein Volk sein. Naomi entschließt sich, zu Gott zurückzukehren. Sie hört die Stimme und kehrt um. Doch was geschieht mit den heidnischen Schwiegertöchtern? Die Entscheidung fällt. Orpa, sie geht zurück in ihre heidnische Heimat. Und Ruth, sie geht mit ins verheißene Land. In der Ebene Moabs sagt Ruth zu Naomi: Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Ruth tritt ein in den Bund Gottes mit seinem Volk. Man könnte sagen, der Vers 16 in Kapitel 1 ist das Tora-Erlebnis von Ruth, ist das Bundeserlebnis mit Gott. Eine heidnische Frau, sie möchte dazugehören. Sie möchte in diesem Bund Gottes mit seinem Volk eintreten. Eine Frau aus einem Volk, welches Gott verflucht hat. Sie möchte Teil des Volkes Gottes werden. Ruth und Naomi gehen gemeinsam ins verheißene Land. Es ist die Zeit der Ernte, als sie in Kanaan ankommen. Auch Josua und die Generation von Salomon überqueren zur Zeit der Ernte den Jordan und nehmen das Land zur Zeit der Ernte ein. Die Widrigkeiten im verheißenen Land, sie halten an für das Volk Israel, als sie das Land einnehmen. Aber das liegt vor allem daran, dass Israel nicht treu ist. Sie sind nicht bereit, Gott uneingeschränkt gehorsam zu sein. Auch als Naomi und Ruth in Bethlehem ankommen, läuft es nicht gleich rund. Das Kapitel 2 berichtet uns davon, wie sie schauen müssen, dass sie überleben können. Ruth sammelt auf fremden Feldern, um Essen zu bekommen. Doch eines wird immer wieder von Ruth betont, nämlich, sie ist treu. Sie ist treu gegenüber Naomi und somit gegenüber Gott. Ruth ist treu gegenüber Gott. Und schlussendlich führt Gott diese beiden Frauen zur Ruhe, zur Erlösung. Gott erlöst sie, er gibt ihnen Heimat und er schenkt ihnen einen Nachkommen, nämlich Obed. Obed ist der Großvater des auserwählten Königs David. Gott bringt Heil für zwei Frauen, um damit aber Heil und Erlösung für sein ganzes Volk zu schaffen. Ruth, die heidnische Frau, sie erfährt Heil und Erlösung in Israel. Sie wird aufgenommen in den Bund Gottes mit seinem Volk. Sie gehört nun zum Volk Gottes dazu. Und das geschieht nicht, indem Gott einen neuen Bund schließt mit dieser heidnischen Frau. Das geschieht auch nicht, indem Gott ein neues Volk Gottes gründet unter den Heiden, sondern das geschieht, indem Ruth vollkommen eingegliedert wird in das Volk Gottes. Und sie ist nun Teil vom Eigentum Gottes. An Ruth erfüllt sich punktuell, was Gott überhaupt vorhat. Er hat Israel aus allen Völkern auserwählt, um Licht und Segen für alle Nationen, für die ganze Welt zu sein. Gottes Anspruch ist nichts Geringeres, als König über alle Nationen und alle Völker zu sein. Und das möchte er durch sein Volk erreichen. Am Beispiel von Ruth macht Gott seinen Anspruch deutlich. Er ist auch König über die Nationen. Er hat die Macht, Menschen aus den Nationen, aus dem Heidentum herauszuziehen und in seinen Herrschaftsbereich zu stellen. Ruth wird die Stammesmutter von David. Ist das nicht wunderbar? Eine Frau aus den Völkern? Sie wird in die Segenslinie Gottes, die zu David führt, aufgenommen. Und mit dem König David und mit seinem Nachkommen, da verbindet sich gerade diese große Verheißung, dass Gott seine Königsherrschaft über alle Nationen ausweiten wird, dass auch die Nationen zum Volk Gottes dazugehören. Man kann über Ruth sagen, Gott nimmt diese Frau aus dem heidnischen Volk heraus, er stellt sie in sein Volk hinein, um dann das Heil für sein Volk und für die ganze Welt zu vollbringen. Für die Heiden gibt es keinen anderen Weg zu Gott, als über die Verheißung Gottes an sein Volk. Und diese Verheißung Gottes ist die endgültige Königsherrschaft Gottes über alle Nationen. Und diese Königsherrschaft, die richtet Gott mit seinem Sohn Jesus Christus auf. Er ist der Träger der Verheißung. Er ist der Verheißene. Gottes Weg mit Ruth aus dem Heidentum zum Volk Gottes. Das ist der Weg Gottes mit seiner Gemeinde. Und so kommen wir zu dem dritten Punkt, der königliche Weg Gottes mit seiner Gemeinde. Und der Ausgangspunkt dafür ist 1. Petrus 2, Vers 9. 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Wir Christen aus den Völkern sind nicht länger Fremdlinge. Wir sind Teil des Volkes Gottes. Das, was Gott in 2. Mose 19, Vers 6 zu seinem Volk sagt, das verkündigt Petrus nun der neutestamentlichen Gemeinde. Ihr seid die königliche Priesterschaft. Man kann jetzt meinen, das ist sehr überheblich. Wie können wir als Gemeinde das für uns in Anspruch nehmen, was Gott seinem Volk bei der Erwählung verheißen hat? Gott verwirklicht sein Heil für die Welt durch sein Volk. Einen anderen Weg gibt es nicht. Und Gottes Heilsweg mit seinem Volk im Alten Testament zielt auf den Gesalbten, auf den Messias. Und wir können die Verheißung Gottes an sein Volk nur durch Jesus Christus für uns in Anspruch nehmen. Die Erfüllung der Erlösung kommt in Jesus Christus zu Israel und auch zu den Völkern. Jesus Christus ist der verheißene Retter. Er ist der Sohn Gottes, Herrscher der ganzen Welt. Nach seiner Auferstehung, mit der Himmelfahrt, wird Jesus Christus als Weltenherrscher eingesetzt. Und deshalb kann er dann auch sagen in Matthäus 28, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker. In der Königsherrschaft Jesu Christi ist die Verkündigung des Evangeliums an alle Völker begründet. Mission ist nur möglich, weil Jesus Christus regiert. Er regiert über die ganze Welt. Er hat die Macht, Menschen aus allen Nationen zu befreien und in sein Volk einzufügen. Er hat die Macht, Erlöste aus allen Völkern zu einem Volk zu machen, so wie es Epheser 2 beschreibt. Er macht aus den Zweien eines. Das ist ein großes Geheimnis, es ist aber ein wunderbares Geheimnis der Macht Jesu Christi. Ruth ist ein Beispiel, wie Gott Menschen aus den Völkern in sein Volk eingliedert. Ruth ist ein Beispiel, wie Gott seine Gemeinde baut. Wie wir als Heiden, als Christen aus den Völkern Anteil haben können an seinem Volk. Wir als Gemeinde sind Teil des Volkes Gottes. Und wozu? Um zu verkündigen die Wohltaten dessen, der uns berufen hat aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Gott hat sein Volk erlöst und erwählt, um Licht und Segen für die ganze Welt zu sein. Und so ist auch unsere Erlösung aus den Nationen immer mit diesem Auftrag verbunden, Licht und Segen für die Welt zu sein. Und das können wir nur, weil Gott König ist. Er regiert, er herrscht über alle Nationen und Völker. Und sein Arm reicht hinein in jede Gottesferne. Er reicht hinein in jede Verlorenheit. Gottes Arm reicht hinein in jede Verstrickung. Gottes Arm reicht zu dir und auch zu mir. Er hat die Macht, dich zu erlösen und in sein Volk einzugliedern. Er macht aus allen, die an ihm glauben, ein Volk. Sein Name und seine Herrlichkeit werden durch das Volk Gottes ausgebreitet und verkündigt. Ich schließe mit 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Lasst uns gemeinsam beten. Allmächtiger Gott, unser himmlischer Vater, du bist der Schöpfer der ganzen Welt und auch der Schöpfer aller Menschen. Du liebst die Menschen und du willst sie erlösen. Du hast einen wunderbaren Plan der Erlösung für uns vorbereitet. Danke, Vater, für all die wunderbaren Verheißungen, die du deinem Volk gegeben hast. Für den Weg des Heils, den du mit deinem Volk gegangen bist. Und danke dafür, dass Israel und auch wir in Jesus Christus Heil und Erlösung erfahren dürfen. Danke, dass du deine Gemeinde baust. Und so beten wir, Vater, rüste uns aus, dass wir Licht und Segen sein können für dich, dass wir deinen Namen herrlich machen und verkündigen. Amen.